WDR 3 Podcast. Forum.
Meine Damen und Herren, verehrte Gäste hier in Brüssel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Radio. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Serie Neue Wir-Erzählungen, eine Zukunftsressource für Europa. Unser Thema heute ist im Grunde genommen das Thema, was am Anfang unserer Serie steht, weil das Wir in den Wir-Erzählungen ist erklärungsbedürftig. Wer sind wir? Was heißt eigentlich Identität? Identität, das wissen Sie, ist von jeher ein schillernder und prekärer Begriff. Es gibt ganz unterschiedliche Aufladungen. Es gibt kulturelle Identitäten, historische Identitäten, es gibt sexuelle Identitäten, nationale, religiöse Identitäten. Und seit jeher ist Identität auch ein politischer Kampfbegriff. Mit der Beschwörung von Identität wird Politik gemacht, mit der Beschwörung von Identität werden Wahlen gewonnen und Kriege geführt oder, eine Nummer kleiner, mit dem Hinweis auf Identität, in dem Fall auf nationale Identität, wird die Zugehörigkeit zur Europäischen Union infrage gestellt. Unser Thema heute Abend lautet daher: Wer sind wir? Gibt es überhaupt eine europäische Identität? Hierfür freue ich mich, zwei wunderbare Gäste begrüßen zu können, und dass beide aus Belgien kommen beim Thema Identität, ist vielleicht ein Zufall, vielleicht aber auch kein Zufall. Wir werden darauf im Laufe des Abends zu sprechen kommen. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Stefan Herdmanns. Manchmal hat man das Glück als Journalist, manchmal hat man das Glück und die Chance als Journalist, sich einen Wunsch zu erfüllen. Und zwei der schönsten Bücher, die ich in den letzten Monaten gelesen habe, stammen von dem Autor Stefan Herdmanns. Das eine trägt auf Deutsch den Titel Der Himmel meines Großvaters. Es führt zurück in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und in die Zeit des Ersten Weltkriegs, der hier in Belgien als der große Krieg deutlich präsenter ist, als er vielleicht bei uns in Deutschland im Schatten des Zweiten Weltkrieges steht. Das Buch ist eine Familien-, eine Kriegs- und eine Liebesgeschichte, ganz wesentlich basierend auf den Tagebüchern des Großvaters. Das zweite Buch, vor wenigen Wochen erst bei Hansa Berlin erschienen, heißt Die Fremde. Es führt in der Geschichte noch ein Stückchen weiter zurück ins 11. Jahrhundert und doch mitten hinein in unser heutiges Thema, in die Frage nach Identität, nach Flucht und Vertreibung. Wir werden auf Einzelheiten zurückkommen. Jedenfalls, nachdem ich diese beiden Bücher gelesen habe, habe ich mir sehr gewünscht, den Autor kennenzulernen. Daher freue ich mich ganz besonders, Stefan Herdmanns, heute Abend, dass Sie die Zeit gefunden haben. Herr Herdmanns, auf dem Klappentext zur deutschen Ausgabe Ihres Buches heißt es, Stefan Herdmanns gilt als einer der wichtigsten niederländischsprachigen Autoren der Gegenwart. Nun sind Sie in Gent geboren. Sie leben die meiste Zeit in der Nähe von Brüssel. Vom Pass her, wenn ich es richtig sehe, sind Sie Belgier. Was sind Sie? Sind Sie ein niederländischsprachiger Autor, ein flämischer Autor, ein belgischer Autor oder sind Sie noch was ganz anderes?
Guten Abend. Ich bin das alles gleich, zugleich. Ich bin ein Autor, der eigentlich niederländisch schreibt, mit irgendwo einem Einfluss, grammatisch, Satzbau und so weiter, worin zum Beispiel ein Leser von Amsterdam spüren kann, dass ich eigentlich aus Flandern komme. Das heißt, Sie können auch ein Elfriede Jelinek, ein Peter Handke lesen und wissen, das gehört zur deutschen Literatur, aber das hat irgendwo doch eine Ortschaft, woher das kommt. Das heißt, dass meine kulturelle Identität als flämischer Autor ist sehr ambivalent. In Flandern zum Beispiel, wenn Leute hören, wie ich rede auf der Rundfunk in Holland, wenn die sagen, woher redest du jetzt das offizielle Niederländisch? Du hörst aus wie ein Holländer, schrecklich. Ich bin ein Flamme, natürlich, aber ich möchte gerne offiziell meine Sprache reden, wenn ich zum Beispiel in Holland bin für Vorlesungen oder so etwas. Mit meiner Familie werde ich allgemein flämisch reden. Und ich kenne mich auch noch sehr gut aus in meinem Dialekt aus Gent. Und das hört für einen, der kein Flämisch kennt oder so etwas, wie ein Plattdialekt aus Skandinavien irgendwo. Das heißt, ich bin schon vielschichtig und vielsprachig in meiner Muttersprache. Das, da denke ich, das ist keine Ausnahme. Das kennen deutsche Leute auch irgendwo, dass sie irgendwo herkommen, einen Akzent haben, das irgendwo von einer Region oder Provinz stammt und dass man auch eine Kultursprache hat. So jeder, der sich in einen öffentlichen Raum begibt und seine Privatsprache schon mitbringt, der ist schon vielschichtig. Daher muss ich natürlich sagen, ich gehöre zu einem Land, wo man die Muttersprache der Mehrheit des Landes fast nicht spricht in der Hauptstadt. Comprends pas. Sal flamand. Das heißt, ich lebe damit mit sehr viel Ironie. Ich bin zweisprachig. Ich sage auch zu meinen französischsprachigen Mitbürgern, die verweigern, die andere Sprache des Landes zu reden, sage ich, es gibt kein Problem. Ein guter Belgier für mich ist zweisprachig oder dreisprachig natürlich. Wer das nicht will, hat schon eine Entscheidung gemacht. Das heißt, meine Identität ist nicht nur eine Lage, etwas Passives, es ist auch etwas ganz Aktives. Es ist, was ich sein möchte, woher ich hören möchte.
Das heißt aber in jedem, das, was Sie erklären, wir sitzen hier in der Bayerischen Landesvertretung, kommt wahrscheinlich vielen Vertretern Bayerns sehr bekannt vor, dass man Deutsch sprechen kann, aber auch ein anderes Deutsch sprechen kann als das Hochdeutsch. Frage zielt darauf, Sie haben es beschrieben, die Sprache ist das eines der ersten Momente, die Identität konstruieren und Identität definieren.
Ja, aber das heißt, dass dort sehr viel Verwirrung, dass es dort viel Verwirrung gibt. Weil die Muttersprache uns prägt, denken sehr viele Leute, das ist eine Verwurzelung, die sehr tief geht und das ist eine Essenz. Da denke ich immer an diesen sehr schönen Satz von Jean-Paul Sartre. L'existence précède l'essence. Die Existenz geht die Essenz voraus. Natürlich, meine Existenz ist, dass meine Muttersprache ist ein flämisches Dialekt. Aber das heißt nicht, dass das mich ganz fatal prägen muss in alles, was ich tun möchte. So, ich denke, dass meine Identität eine Haltung ist, eine Attitüde. Wer will, dass es verwurzelt ist? Wissen Sie, Wurzel, das heißt auf Lateinisch radix. Verwurzeln ist radikalisieren, buchstäblich, etymologisch gesehen. Das heißt, wenn ich nur von meinen Wurzeln reden möchte, um meine Identität zu definieren, dann radikalisiere ich, weil ich die radix möchte, als Kriterium stellen. Das interessiert mich natürlich fast nicht in Belgien, weil da komme ich nicht hinaus, praktisch, pragmatisch im alltäglichen Leben. Ich komme nicht hinaus mit solch einer statischen, defensiven Prägung meiner Identität. Das wirkt hier gar nicht in Belgien. Da denke ich, so wie unser sehr schöner Kollege Geert van Nistendaal gesagt hat, Europa muss belgisch werden. Das ist die einzige Lösung, dass die Identität etwas Diffuses, Emanzipatorisches, Ironisches hat. Dass man sich befreien kann von dieser Last, dass Gewicht, ich bin das und mein Ich ist differenziert von den anderen und das inspiriert mich nur Angst. Das kann mich auch Ironie, Einladung inspirieren und so weiter.
Wir kommen auf die Frage, ich bin überzeugt, wir kommen auf die Frage, wie belgisch Europa werden muss oder möglicherweise schon ist, zurück. Ich möchte unseren zweiten Gast begrüßen, Erik Korijn. Ein Mann mit vielen Talenten, ein Tausendsasser, schwer festzulegen, vielleicht auch, er wird es uns gleich verraten, ein Mann mit verschiedenen oder multiplen Identitäten. Sie haben Biologie studiert, Philosophie studiert, sich mit Psychoanalyse, Kulturwissenschaften beschäftigt. Sie haben einen Doktor in Soziologie gemacht und sind schließlich Professor an der Freien Universität hier in Brüssel gewesen. Ein Stadtforscher, jemand, der sich sehr stark, wir werden darüber sprechen, mit der Identität und der Rolle von Städten in modernen Gesellschaften beschäftigt hat. Wissenschaftler und immer auch ein bisschen Aktivist, in früheren Jahren einmal Trotzkist gewesen. Sie haben über Städte allgemein gearbeitet, über Brüssel im Besonderen. Sie leben seit vielen Jahren in Brüssel, Sie sind aber in Antwerpen geboren. Erklären Sie uns, wie Sie sich Ihr Selbstverständnis. Welche Rolle spielt die Herkunft? Wo entsteht Ihre Identität?
Ich glaube, die Beispiele, die Stefan schon genannt hat, über sich selbst, zeigen ja, dass Identität eigentlich ein Produkt ist. Das Produkt eines Verfahrens der Identifizierung. Das heißt, dass es keine Identität von innen gibt. Sie kommt nicht von innen. Die Identitäten sind immer der Verinnerlichung eines Elementes, was von außen kommt, das schon bestand vor der eigenen Persönlichkeit. Im Leben, im ganzen Leben, während des Aufwachsens gibt es dann natürlich eine bestimmte Lebensweise, die einem als Kind gezeigt wird. Damit muss man sich identifizieren. Dann wächst man, wird man groß, man wird erwachsen, man zieht um, man findet andere Elemente der Identifizierung und je selbstständiger man wird, desto mehr oder weniger kann man sich auch für das eine oder andere entscheiden und so ist es ständig in Bewegung. Und so komme ich dann auch zu meiner eigenen Bewegung und zu meiner eigenen Position zurück. Ich glaube, es gibt diese individuellen Prozesse. Die Individualität ist eben, sind immer mehrere Schichten und man kann verschiedene Schichten in verschiedenen Kontexten wählen. Und dann haben sie natürlich auch das kollektive Angebot. In Belgien sind wir ein Land natürlich, da wo es eigentlich keine Belgier mehr gibt. Das ist auch, steht noch auf unserer Identitätskarte. Aber was die Identifizierung betrifft, da haben wir in den letzten 40 Jahren einen Staat organisiert und den jungen Leuten erzählen wir jetzt, ihr gehört zur französischsprachigen Gemeinschaft oder zu der sehr kleinen deutschsprachigen Gemeinschaft oder zu der flämischen Gemeinschaft. Es ist an erster Stelle eine Identifizierung, die einer Gruppe Menschen angeboten wird, was dann auf pseudokultureller, sprachlicher Weise angeboten wird. Die flämische Belgitüde ist anders als die französischsprachige. Es ist auch sehr schwierig, auch auf soziologischer Ebene überhaupt einen Unterschied zu machen. Aber es ist eine ideologische, politische, staatliche Konstruktion. Die kollektive Identität, die den Menschen angeboten wird, bietet eben auch an das Dazugehören und das ist, gehört zu den Nationenstaaten. Und das heißt, ein Staat, eine Kultur, eine Sprache, das ist ja wohl ein ganz seltsames europäisches Ideal, denn die meisten Kontinente haben mehrfache Identitäten, auch multiple Sprachen. Sogar ein Stamm hat nicht nur eine Kultur. Also diese monokulturelle Idee gehört zur modernen Bildung der Staaten in Europa. Und das hat man durch den Kolonialismus auf die ganze Welt übertragen. Und in dieser Richtung betreibe ich auch meine Forschung. Was in Brüssel passiert, zeigt, dass, um eben diese Staaten überhaupt gründen zu können, ist ja klar, dass die Städte schon vorher bestanden. Die Städte sind Produkte Menschen verschiedener Herkunft, die einen Austausch führen müssen. Es gab immer den Bedarf einer Stadt. Man kann einen Markt nur führen, wenn Menschen unterschiedliche Dinge anbieten, die man austauschen kann. Das ist eben dieser städtische Kontext, die Stadt dieser. Und genau das gehört auch zur Herkunft Europas. Europas ist der einzige Kontinent, wo das städtische Bürgertum auch so stark geworden ist, die moderne Wissenschaft, die modernen Kunst und die individuelle Freiheit. Das alles ist ein Produkt dieses Kontextes. Und das ist eben ein ganz typisch europäischer Kontext. Und deswegen sagen wir auch, es gibt eine europäische Geschichte, die sich für Freiheit ausgesprochen hat, für die individuelle Freiheit, zur Emanzipierung. Genau das gehört zur städtischen Geschichte Europas. Sehr viel mehr als die Geschichte der Nationen. Was heute wieder passiert, ich glaube, die Nationenstaaten werden durch die Globalisierung einfach über den Haufen gerannt. Und es gibt die Globalisierung und sie findet eben in den großen Städten statt.
Literally takes place in cities, in big cities.
Bevor wir weiter über die Rolle der Städte sprechen, ich möchte noch einmal auf die Nationen zurückkommen, weil das, was Sie jetzt etwas elegant oder nonchalant gemacht haben, nämlich im Grunde genommen die Nation in die Geschichte ins 19. Jahrhundert geschoben und im Grunde genommen für überholt erklärt, ist wahrscheinlich etwas, was sehr vielen anderen Menschen nicht so geht. Sie würden eben doch sagen, ich bin Deutscher, ich bin Italiener, ich bin Österreicher. Sie selber haben beide bei der Frage nach der Identität den Satz vermieden, ich bin Belgier. Sie haben über das Flämischsein, über die unterschiedlichen Varianten des Niederländisch gesprochen. Der Satz, ich bin Belgier, geht Ihnen nicht über die Lippen?
Doch, ich bin Belgier, weil ich ein niederländischsprachiger Bürger bin in einem Land mit anderen Sprachen. Das heißt ein Belgier. Ich bin fortwährend konfrontiert mit der Tatsache, dass meine sprachliche Identität nicht meine tiefste Identität sein kann oder nicht meine alltägliche praktische Identität sein kann, weil die ist immer fragwürdig irgendwo oder eingeklammert. Und ich glaube, dass die Zukunft bestimmt werden soll von oder möchte von eingeklammerten Identitäten. Damit ist nichts falsch, wenn ich weiß, dass meine Identität etwas Eingeklammertes ist, weil es in einen Kontext gehört. Und in diesem Kontext kann ich natürlich sagen, ich bin ein Belgier. Natürlich. Ich habe nicht nur ein belgisches Passport, ich bin auch einer dieser, wie man das nennt, die flämischen Nationalisten hassen das. Leute wie ich, die sagen, natürlich bin ich noch Belgier. Die sagen, das sind altmodische fieser Papa, das sind altmodische Romantiker, die beten der König noch an und so weiter. Das ist natürlich falsch. Aber die Tatsache, dass ich in einen mehrsprachigen Raum gehöre als Bürger, heißt für mich sicher, dass ich Belgier bin und dass ich sogar auch noch stolz drauf bin, dass ich in solch ein problematischer Kontext und im Rahmen funktionieren muss und dass mich tagtäglich eigentlich irgendwo lernen lasse. Das ist eine Bildung, das ist eine fortwährende Bildung. Das ist diese Attitüde, die man fortwährend haben muss. Ich glaube, das ist zukunftsgerichtet. Das ist nicht regressiv, das ist progressiv. Das heißt für uns, wir werden alle in Europa in einem Rahmen leben, wo unsere Identität hoffentlich freundlich und gastfreundlich eingeklammert ist. Es ist nichts falsch damit.
Herr Korain, vielleicht habe ich Sie falsch verstanden. Ich habe Sie so verstanden, dass nationale Identität aus Ihrer Sicht eher eine überholte oder problematische Sache ist.
Well, first of all, I do think that we have
to. Ja, ich glaube, dass wir wirklich die nationale Identität als historisches Produkt betrachten müssen. Es hat sie nicht immer gegeben und deswegen gibt es auch keinen Grund, warum es sie immer geben wird. Es ist eine Kombination eines kulturellen Rahmens mit einem bestimmten Gebiet. Und das hat funktioniert, solange die Regionen, die Städte, Regionen in der Lage waren, sich in ein größeres Gebiet einzutragen mit einer einheitlichen Sprache, Kultur und so weiter. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist eben, dass die Integration weitergeht als die Länder. Selbst ein großes Land ist nicht allein. Es muss einen Austausch geben in einem bestimmten Gebiet. Und deswegen ist es immer mehr jetzt als vor 50 Jahren diese grenzüberschreitende Interaktion. Und diese grenzüberschreitende Interaktion muss irgendwie ausgedrückt werden. Und wenn Sie dies in einem nationalen Format ausdrücken wollen, dann müssen sie über Europa sprechen, damit es wieder ein Nationenstaat wird. Und dann müssen wir dafür kämpfen, so wie Frankreich sich in der Bretagne eingesetzt hat und gekämpft hat. Vielleicht kann man jetzt nach dem Brexit auch wieder aus dem Rest ein englischsprachiges Europa machen als Nationenstaat. Das ist aber irrealistisch. Die Frage ist jetzt, diese vielen Sprachen, diese vielen Kulturen, diese Funktionsweise der verschiedenen Kulturen und Sprachen zu dieser neuen Einheit gehören. Das passiert. Das ist kein Wunsch. Das passiert heute. Und genau das sehen wir. Und das ist auch so interessant an diesem Format. In Brüssel beispielsweise, eine kleine Stadt, aber doch eine Weltstadt. 61% der Haushalte sprechen mehr als eine Sprache. Das heißt, man verliebt sich nicht in die Mitglieder des eigenen Stamms und der eigenen Sprache. Die Unterschiede ziehen an. 61% der Menschen sprechen zu Hause mehr als eine Sprache. Was passiert, wenn sie ein Kind haben? Der belgische Staat sagt, wir haben aber nur zwei Möglichkeiten. Sie werden ein kleiner Flamme und sie müssen in eine flämischsprachige Schule oder sie werden französischsprachig und sie gehen in eine französischsprachige Schule. Der belgische Staat hat es immer abgelehnt und lehnt es immer noch ab, multisprachliche, städtische Erziehung anzubilden. Aber das ist eben, das ist eben Europa. Die meisten größten Formate mehrerer Sprachen, nicht nur in Brüssel, immer mehr Städte werden eben Städte der vielen Sprachen und der vielen Kulturen. Wo ist der eine Sprache, wo eine Sprache gesprochen werden muss? Das ist aber nicht unbedingt eine kulturelle Referenz. Stefan sagt, wenn wir uns in Brüssel treffen, dann sprechen wir Französisch. Das ist wohl die Lingua Franca. Das heißt aber nicht, dass wir alle Molière und Racine und Voltaire gelesen haben. Die Referenz, die so typisch für den Nationenstaat ist und die mit der Sprache zusammenhängt, wird wieder gelöst. Was ich hier in Frage stelle, wenn Sie hier diese Assimil-Sprachkurse haben, wenn Sie Deutsch lernen, dann geht es um Berlin, Französisch ist Paris und Spanisch ist Madrid. Warum? Warum ist das sind die Nationenformate? Warum können wir nicht Deutsch in Paris lernen? Und genau das wird in diesem neuen Europa passieren, diese Vermischung, wo die Sprache eben nicht unbedingt Kultur ist, wo Kultur nicht unbedingt eine Lebensweise ist, wo die Gemeinschaft nicht unbedingt die Gesellschaft ist. Und da werden wir in ein Verfahren kommen, wo wir entzentralisieren. Wir wissen nicht, welches das neue Zentrum ist, aber das neue Zentrum ist irgendwo dazwischen. Es besteht noch nicht. Ganz sicher. Es ist irgendwo in der Mitte der Brücke und noch nicht auf der einen oder anderen Seite des Ufers. Das Zentrum ist überall. Aber wir müssen das irgendwie verbinden.
We need to relate somewhere. Irgendwo müssen wir uns treffen. Irgendwo muss das Wir entstehen. Wo in diesem Prozess, den Sie beschreiben, der, den Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, ja erstmal deskriptiv beschreiben, aber durchaus mit Sympathie beschreiben. Es ist ein Prozess, den manche andere als Verlust an Identität beschreiben würden, weil diese Diversität, die Sie beschreiben, die Multikulturalität, das Auseinanderfallen eben auch einen Verlust oder zumindest ein Verlustgefühl produzieren kann. Deswegen die Frage, Herr Hertmanns, Herr Koran, an Sie beide, wo entsteht das Wir und wie begegnet man diesem Verlustgefühl?
Ja, ich glaube nämlich, dass die Menschen einfach wiederholende Tiere sind. Wir hätten es gerne, wenn wir in der gleichen Interaktion bleiben würden, wie wir es in der Vergangenheit waren. Das heißt, alles, was wir neu erfinden müssen, wo es keine Instrumente gibt, wo wir unsere eigenen Handwerker sein müssen, Künstler sein müssen, nicht Erzieher. Erzieher wissen, wie man sich verhalten muss. Lehrer wissen, was man beibringen muss. Künstler, Handwerker erfinden neue Dinge. Wir müssen jedes Mal etwas Neues ausprobieren. Das schürt Ängste. Das ist wieder eine Verfremdung. Und genau das ist, wenn ein Fremder kommt, was sagt man? Wir haben schon ein System, du kannst dich integrieren. Wenn du genauso wirst wie wir, dann gehörst du mit zur Integration. Was wir nicht tun in vielen Ländern, aber in den Städten müssen wir es tun. Und in Brüssel ist es klar, die Mehrheit der Bevölkerung wird nicht so sein wie wir. Die flämische Gemeinschaft hat Einrichtungen, hat Geld, hat sehr viel, was sie darstellen kann, kann aber nicht alle in diese Kultur integrieren. Selbst die französischsprachige Gemeinschaft schafft das nicht, denn die Mehrheit der Bevölkerung hat keine belgo-belgischen Referenzen. Wenn wir also interagieren wollen, dann muss man dieses Zentrum wegschaffen und dann muss man eben auch ein Risiko eingehen. Man muss einen Teil seiner Persönlichkeit verlieren, damit man eben auch mit dem Fremden interagieren kann. Wenn man dies nicht tut, dann kann man nur mit dem eigenen Stamm Interaktion führen.
Wir sind in einer Zeit von nicht mehr. Es gibt nicht mehr die geschützte Identität. Und in den noch nicht, was Erik dort skizziert, das ist, was wir natürlich in unserer Zukunft sehen, das ist unabwendbar. Ich sage immer, die Leute in Europa haben immer gedacht, dass die Flugzeuge voll nach Afrika gingen und dass sie leer zurückkehrten. Oder sind wir so naiv gewesen, dass wir dachten, dass Mobilmachung nur unsere Richtung Süden oder irgendwo war und das nicht zurückkommen könnte. Wie naiv sind wir eigentlich gewesen? Wie egozentrisch sind wir gewesen? Und da muss man natürlich denken, es ist so wie der Witz von Hegel. An einem gewissen Moment sagt jemand zu Hegel, ich glaube nicht in diese Dialektik. Und Hegel antwortet, macht nichts, Sie sind schon drin. Das ist auch so mit Globalismus. Macht nicht so, ob man dagegen oder dafür ist, das macht nichts. Das ist Geplauder. Wir leben drin und man hat eigentlich keine Wahl. Man muss vorwärts gehen. Und da kann man zum Beispiel all diese Differenzen muss man ausleben. Das ist natürlich nicht einfach. Und wir sehen, dass ein sehr großes Stück der Bevölkerung, so wie AfD bei Ihnen und bei uns, diese nationalistische regressive Bewegung, Wilders und so weiter, Le Pen, die haben irgendwo eine Geschichte, die sehr romantisch aussieht. Es gab eine Zeit, dass wir irgendwo pur sauber ein Volk waren, eine Identität hatten, die ausgeprägt war. Aber das war keine Romantik, das ist Rationalismus. Das hat Adorno uns gelernt, dass in Dialektik der Aufklärung, dass eigentlich alles, was wir sehen als primitiv und romantisch, eigentlich rationalistisch ist. Und das haben die Leute im 19. Jahrhundert mit der Etatismus zusammen entwickelt, dass wir irgendwo etwas hatten, das Wurzel war. Meine Geschichte im 11. Jahrhundert, da sieht man, wie Europa im 11. Jahrhundert aussah. Da gab es die Juden schon, die sind mit den Römern mitgekommen. Es gab schon ein jüdisches Frankreich vor das christliche Frankreich. Aber die Franzosen sagen natürlich noch immer La France chrétienne, Clovis. Und so weiter. Aber eigentlich ist eine geschichtliche Lüge. Und das haben sehr viele Etatismus-Diskursen sind so gebildet, dass sie uns glauben lassen, dass es irgendwo etwas ganz Einfaches, Natürliches, Organisches gibt, wohin ich eigentlich zu Hause komme. Natürlich komme ich zu Hause in meiner Straße, komme zu Hause in meiner Familie, ich komme zu Hause in meiner Sprache. Das verneinen wir nicht. Aber wir sagen eigentlich, dazu gibt es jetzt die Notwendigkeit, das alles auszutauschen mit anderen ohne Angst. Und man spürt, dass sehr viele Leute mit dem Brexit zum Beispiel, das war unsere Generation, Erik, das sind die Babyboomer. Das war für uns sehr hart. Wir waren in der Hippie-Zeit und in unserer linken Zeit, da wir beiden in Trotzkismus glaubten, haben wir gedacht, da kommt eine Gesellschaft, die demokratisch und offen sein kann, mit einem Gleichgewicht zwischen Liberalismus, Emanzipation und Sorge für die Schwächeren in der Staat, Sozialdemokratie. Und da haben wir gedacht, jetzt sind wir los mit all diesen Problemen von Religion und so weiter, Identität. Jetzt haben wir eine offene Welt. 20, 30 Jahre später, meine Damen und Herren, wo sind wir denn mit diesen Gedanken von Emanzipation? Und das heißt, dass wir in dieser Übergang nach Globalismus reagieren, die Leute. Und man kann das die Leute nicht übel nehmen. Die sagen auch, dass Leute wie wir elitär sind, nicht? Dass die Eliten sind und die haben Leichtreden. Die wohnen nicht in einer Straße mit Marokkanern, die sich streiten und so weiter und die Tamazicht reden. Das sind das keine Marokkaner, das sind Berber. Was müssen wir alles lernen, das neu ist? Das ist alles so kompliziert. Ja, Entschuldigung, das muss man lernen. Das ist so kompliziert. Das ist die Änderung der Zeiten. Und man kann das verweigern, fällt man zurück in irgendetwas Defensives und man muss denken, die defensive Identität wird immer an einem gewissen Moment offensive Identität. Weil wer defensiv denkt, hat Angst. Und er denkt, jetzt muss ich angreifen oder der andere wird mich angreifen.
Aber ist nicht möglicherweise einer der Fehler, die in dem Denken, was Sie beschreiben, vor 20, 30 Jahren Ihrer Generation oder eben eines bestimmten Linken sich für aufgeklärt halten, dann ist nicht der Fehler gewesen, dass man im Grunde genommen mit allem, was nach Identität gerochen hat oder alles, was nach Identität geklungen hat, versucht hat aufzuräumen, Identität wegzuschaffen.
Ich denke, das ist eine falsche Zusammenfassung der postmodernen Theorie. Das ist niemals so gewesen. Niemand hat jemals gesagt, dass wir keine Identität haben. Man hat die Identität problematisiert. Aber niemand ist doch so blöd zu sagen, ich habe keine Identität. Man hat gesagt, ja, Identitäten werden sich ändern. Identitäten müssen sich öffnen. Das haben all die Philosophen gesagt. Auch der junge Sloterdijk und so weiter. Und jetzt macht man davon, dass es eine Generation von blöden, libidinösen, obsedierten, sexuell besessenen Hippies gegeben hat. Die waren solche schlimme Menschen und Leute, dass sie eigentlich gesagt haben, dass wir kein Ich mehr hatten. Wer hat das irgendwo geschrieben? Das habe ich nirgends lesen können. Das ist nicht wahr. Aber das ist, was man im Populismus davon gemacht hat.
And there's also a reduction.
Es gibt auch die Reduzierung des Begriffes der Identität in den letzten Jahren. Es gibt eine sehr interessante historische Diskussion über die Identität und der kollektiven Identitäten an erster Stelle. Die französische Aufklärung und die Philosophen des 18. Jahrhunderts, die standen dem Romantismus gegenüber. Aber auch die Aufklärung, da ging es um die Identität, über die menschlichen Eigenschaften, die wir unterscheiden uns von Tieren. Wir sind Menschen, wir sind menschliche Wesen. Auch der Wunsch, das Verhältnis zum Essen. Da gibt es zahlreiche Elemente, die uns als Menschen identisch machen untereinander. Die Frage von heute ist eben, wo die Identitäten werden auf ganz bestimmte Identitäten reduziert und alles andere wird ausgegrenzt. Wir tun so, als wäre eine Identität könnte eine Identität nicht identisch sein mit einer anderen Gruppe. Das ist für mich reduzierend. Das ist, und da hat das muss in Frage gestellt werden. Warum gibt es das? Es gibt immer Differenzen. Aber wo ist denn die Differenz so wichtig? Es ist wichtig, wenn, das kann man auf Englisch sehr viel besser sagen, denn auch hier, man kann sagen, der Staat, der Wohlfahrtsstaat bietet keine Gesellschaft, dann ist die Identität wichtig. Wenn es aber diese Reduzierung gibt, wie das in den letzten 30 Jahren passiert mit inklusiven Maßnahmen des Staates, Erziehung für alle, Bildung für alle, wenn etwas nicht für alle ist, dann gibt es besondere Identitäten, die eben eine Legitimität dessen sind, das ist für dich und nicht da, nicht für dich. Und das passiert so mit dem Nationalismus. In Flandern, wenn man eine Sozialwohnung haben will, dann muss man auch die Sprache sprechen. Dann muss man sich in die bestehende Gesellschaft integrieren. Das sind exklusive Maßnahmen. Wenn wir also nicht allgemeine Maßnahmen für alle Menschen haben, dann beginnt die Identität auch wichtig zu sein. Sprechen Sie die richtige Sprache, sind Sie von der richtigen Religion, dann bekommen Sie auch das eine oder andere. Und dann wächst das Gefühl der Gemeinschaft. In Belgien sieht man das, wenn es ein staatliches Forum gibt. Wir haben jetzt in Belgien den Föderalstaat reformiert, denn gut, die Lösung war, weil man sich nicht verstehen konnte, ist eben die Aufteilung. Und man sieht das in Städten, ich sage jetzt Brüssel, aber auch in Antwerpen. Die meisten Schulkinder der Schulen in Antwerpen sprechen zu Hause kein Flämisch. Sie müssen in der Schule Sie müssen in der Schule Flämisch sprechen, aber ansonsten, dann kann man morgens die Frage stellen, was habt ihr denn im Fernsehen gesehen? Da hat niemand flämisches Fernsehen gesehen, denn mit der Globalisierung kann man die Fernsehsender der ganzen Welt sehen. Und man schafft diese Segregation, wenn man nicht inklusive Maßnahmen hat. Und die Verteilung von Gütern und Dienstleistungen an die Menschen hat eben dieses gemeinschaftliche Denken noch verstärkt.
Jetzt haben wir sehr ausführlich über Sprache als Identitätsmerkmal gesprochen. Wir haben über Herkunft gesprochen. Wir haben über Nationalität gesprochen. Wir haben eines nur gestreift bislang, nämlich Religion. Herr Hertmanns, Ihr Roman Die Fremde spielt im 11. Jahrhundert oder der Hauptteil der Geschichte, es ist eine historische Rekonstruktion, der Hauptteil der Geschichte spielt im 11. Jahrhundert, es ist sehr verkürzt gesagt die Geschichte einer jungen Christin, die in Rouen in Nordfrankreich geboren wird, sich in einen jungen Juden verliebt, mit diesem Juden fliehen muss, zunächst nach Narbonne, später weiter in die Provence. Dort kommt es zu einem Pogrom durch die Kreuzzüge und die Kreuzritter. Diese junge Jüdin, diese junge Christin, die zur Jüdin wird, aber ihre christliche Wurzeln, wenn ich ihren Buch richtig gelesen habe, im Grunde genommen nie ablegt, sondern die in bestimmten Situationen nicht weiß, zu welchem Gott sie jetzt beten soll und wieder anfängt, in ihre christlichen Gebete zurückzufallen. Wir wollen nicht zu viel verraten, ganz am Ende des Buches verliert sie sich im Grunde genommen in ihren Identitäten. Deswegen die Frage, welche Rolle spielt die Religion? Die Geschichte, die Sie erzählen, spielt im 11. Jahrhundert, aber Sie erzählen sie ja nicht umsonst heute, weil wir wieder viel über Religion sprechen. Welche Rolle spielt Religion gerade auch mit in der Perspektive, was macht europäische Identität aus?
Das ist wieder eine sehr schwierige Frage. Was ich dort gefunden habe mit meinen Recherchen im 11. Jahrhundert, war ein Mädchen, das eigentlich von der höheren Bürgerei und vielleicht auch von skandinavischen Voreltern abstammte und das sich verliebt in einen Juden, einen sephardischen Juden im Süden. Und dann flüchtet nach Narbonne, so wie Sie gesagt haben. Und unterwegs dachte ich, muss ich diese Krise doch beschreiben. Was ist vorhergegangen in solch ein Mädchen? Wie war das im 11. Jahrhundert? Sie war sehr deutlich sehr gebildet und von einer höheren bürgerlichen Familie, weil ihr Vater, das sagt das alte sephardische Dokument, der hat mit Ritter sie sogar gesucht in Narbonne, 900 Kilometer. Das ist, als ob ich das Geld habe, 4 Polizeioffizier in Porsche Cayenne nach Damaskus zu schicken. Da muss ich Geld haben. So, da wusste ich, das Mädchen muss hochgeboren sein. Und doch hat sie den Sprung gewagt. Im 11. Jahrhundert, wo es keinen Rahmen gab für interkulturell, dachte ich anfangs. Aber das gab es natürlich doch. In all diesen alten Städten waren die Synagogen, die Moscheen und die christlichen Kirchen in derselben Nähe. Diese Leute begegneten sich täglich. Die Entscheidung des Mädchens bleibt natürlich sehr verwunderlich und bleibt etwas Seltsames, auch dass es dokumentiert ist. Aber es war für mich wichtig, dann zu denken, wann ich zum Beispiel zur anderen Religion umschalten müsste, wie werde das sein? Zum Beispiel schon die Erotik für dieses Mädchen ist, die Ritter von dieser Zeit, die stritten sich, die fechten, Kampf und so weiter, Pferde und Schwert. Und dieser Junge darf noch keine Taube töten mit einem Pfeil. Der muss ein Netz werfen. Das heißt, dass sie sich bekehrt zu einer ganz gewaltlosen Kultur, die sich überhaupt nicht kennt. Und das hat mich sehr gefesselt. Und daher, dass ich diese Krise von Religionsumschaltung beschreiben möchte. Aber wenn Sie mir fragen, was ich dazu denke, das weiß ich nicht. Ich denke, dass sehr viele Leute jetzt in dieser Art von Umschaltungszeit leben. Wir sehen, dass wir leben jetzt eine Zeit von, was wir schon nennen, eine Europäisierung von Islam. Es gibt ein europäischer Islam, das geht sehr schnell. Sehr viele Muslime protestieren in der Straße gegen IS. Die haben damit Mühe gehabt am Anfang, weil sie sich angegriffen fühlten von draußen. Solange sie uns aus draußen spüren, können die das nicht ganz offen gestehen. Wann die sich in unserer Gesellschaft zu Hause fühlen, können die das doch. Wir haben ein sehr schönes Beispiel, Erik weiß unbedingt, was ich meine. Es gibt einen jungen Muslime, der hat seine Frau verloren in den Attentaten von dem 22. März. Er hat ein Buch geschrieben, Ein Dschihad von Liebe. Und der zeugt dort, wie sie eigentlich sehr gute Bürger in Brüssel sind, wie sie gehören zu uns. Und manchmal sind es dann die Leute hier, die Autochtonen, die noch immer verweigern und die Differenzierung immer wieder installieren. Das heißt eigentlich kultureller Rassismus. Und dieser Junge zeigt so schön, wie er als junger Intellektueller sagt, ja, ich bin Muslim. Ja. Ich habe meine Frau verloren an diese Misstaten, diese Angriffe in Brüssel. Ich bin eigentlich einer, der gehört in der bürgerlichen Gesellschaft hier. Aber ich habe natürlich eine Identitätskrise. Das ist klar. Und das war für mich ganz verwunderlich, diese Identitätskrise im 11. Jahrhundert zurückzufinden in eine andere Form.
Herr Kurein, ist das nicht möglicherweise, das ist ein eindrucksvolles und auch rührendes Beispiel dieses Muslims, der seine Frau hier bei den Terroranschlägen in Brüssel verloren hat, aber ist es nicht möglicherweise trotzdem ein bisschen, führt es nicht auf eine falsche Spur, ist es nicht möglicherweise etwas beschönigend, wenn wir an die ganzen Konflikte denken, die verbunden sind, von Moscheebauten bis zu den Fragen, welche Schulkinder an Schwimmunterricht teilnehmen. Ich möchte nicht die ganze Diskussion aufmachen, aber die Frage ist, ist Religion heute sozusagen, steht es nicht im Weg, dem Prozess, den Sie beschreiben, einer irgendwie inklusiven europäischen, urbanen Identität?
Well, I myself am a non-believer.
Ich glaube nicht. Ich bin nicht gläubig und meine, dass wenn man eine Religion hat, als extra menschliche Autorität, welche aufdiktieren kann, was gut und schlecht ist, ohne demokratische Diskussion, wenn das die Auslegung von Religion ist, bin ich der Meinung, dass es sich um ein grundlegendes Problem für interkulturelles Zusammenleben handelt. Hat man einen Glauben, der nicht eine moderne Beziehung zu Gott ausmacht, man denkt ja, die Unterwerfung von seinem Gott die einzige Möglichkeit ist, ein menschliches Leben zu leben. Also wenn man so denkt, dann ist Religion ein Problem für Integration. Was ist nun moderne Religion? Etwas ganz Seltsames. Man glaubt nämlich, dass man einen Gott hat, man akzeptiert aber, dass andere an einen anderen Gott glauben oder dass es Nichtgläubige gibt und andere Systeme. Und das ist die Essenz der Identitätsfrage. Hat man eine Beziehung zu seiner eigenen Identität als Gruppe, als Gemeinschaft, welche diese Sichtweise dem Rest der Gesellschaft nicht auferlegt, dann gibt es kein Problem. Wenn nun, also das bedeutet, die Gesellschaft steht über der Gemeinschaft. Und keine Gemeinschaft, auch nicht die heimische nationale Gemeinschaft, hat ausreichend kulturelle Lebensweisen und Vorgehensweisen innerhalb der Gemeinschaft, um das der gesamten Gemeinschaft aufzubürden. Und deswegen sage ich, die Urbanität ist postnational, postkommunitär. Warum? Jede Stadt ist doch multikommunitär, hat vielschichtige Werte. Man kann doch nicht die Regeln der gesamten Gesellschaft auferlegen als Gemeinschaft. Aber eine Gesellschaft braucht Regeln, die verschiedenen Gemeinschaften gerecht wird. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Wo ist dann das Problem? Ich glaube, wenn man einen Unterschied aufzeigt, gibt es kein Problem. Aber ich bin gegen restriktive Regeln. Kleidung, eine Kopfbedeckung, ein Schleier, all dies. An sich ist das nicht schlimm. Aber wann wird es zum Problem? Wenn man einen Raum teilen muss. Interkulturalität wird schwierig, wenn man den Raum teilt. In der Schule, im öffentlichen Raum, wo man das Ganze nicht kommunitär gestalten kann. Das Schwimmbad ist auch so ein Bereich. Und dann muss man die Dinge regeln. Wir haben jetzt gemischte Bildung. Ich war noch in einer jungen Schule. Nun haben wir Jungen und Mädchen zusammen in der Schule. Aber die Toiletten sind noch getrennt. Ist das kommunitäre Segregation?
Die Diskussion ist jetzt eröffnet. Wir haben auch die Transgender-Diskussion. Da gibt es keine Identität mehr, die festgelegt wird. Und dann kommen wir zur Diskussion der Toiletten zurück. Gemeinsames Schwimmen etc. Ich bin für ein Maximum an Mischung, aber respektiere Kulturen, die ich nicht unbedingt teile, aber ich kann sie respektieren. Man muss aber die kommunitären Grenzen des Ganzen sehen. Welchen Preis muss man zahlen, um diese Dinge zu machen? Was ich mache, ist nicht das Problem des anderen. Wir haben auch Begrenzungen. Wenn jemand meint, dass er im öffentlichen Raum nackt herumlaufen kann, dann denken die Mehrheit der Menschen nicht so. Wir denken also, eine gewisse Kleidung ist notwendig. Das gehörte dann zu den Anpassungen. Da gibt es keinen Grund, warum dies oder das gut ist. Aber hier, das ist dann die interkulturelle Verhandlung. Das Aushandeln in einer Stadt zusammenleben heißt, auf Grundlage des Unterschieds zusammenzuleben und nicht auf der Grundlage der Identität. Dementsprechend müssen wir die Aufrechterhaltung der Identitäten, der Gemeinschaften in einem multikulturellen, multilinguistischen Umfeld behandeln. Aber es gibt keinen historischen oder organischen Grund, dass alle hier eine Sprache sprechen müssten. Flämische Nationalisten würden sagen, hier auf unserem Gebiet sprechen wir Flämisch. Das ist historisch nicht der Fall. Es ist überhaupt nicht der Fall. Es ist einfach nur eine politische Entscheidung. Und dann ist es eine Anpassung, denn wir können ja nicht alle Sprachen gleichzeitig an einem Ort sprechen. Aber in Brüssel haben wir sogar Englisch jetzt als zweite Sprache. Arabisch, überhaupt keine offizielle Sprache. In der Metro haben wir 3 Sprachen. Die 2 Landessprachen, aber nicht die 3. Deutsch ist nicht vertreten. Es ist eine Nationalsprache, eine Landessprache, aber da wird dann Englisch noch, aber kein Deutsch. Man passt sich also an. Man kommt nicht dazu, ein System aufzuerlegen.
Andererseits kann ich mir vorstellen, dass man eine Gemeinsprache braucht. Das haben die Holländer auch. Man ist verpflichtet, die Sprache des Landes zu lernen, weil man sich integrieren muss. Das ist auch demokratisch für mich. Man kann die Leute verpflichten, teilzunehmen irgendwo. Ich denke in den letzten Jahren immer wieder zurück an diese alte Geschichte von Tönnies. Gemeinschaft und Gesellschaft. Und das ist sehr interessant, sehr fesselnd, das wieder zu lesen. Weil Gemeinschaft für Tönnies, das war, was wir gemein haben. Und gemein, ich habe das nachgespürt etymologisch, kommt von gemeinin. Im Runen eben besteht es schon. Und das war in kleinen Gesellschaften, hat man irgendwo einen symbolischen Schatz und der wird aufbewahrt durch eine Familie. Und die hatte das gemein. Und das gemein durchgeben, was war gemeinin, das ist Gemeinschaft, was wir teilen zusammen. Das kann intim sein. Das ist die Innenwelt von Habermas. Da hat man eine intime Welt. Dazu kann man gehören. Da kann man seine kleine Religion, das hört alles dazu, eben Überzeugung, Überwelt und was noch. Aber dann kommt man im öffentlichen Raum, in der Public Space, und da hat man Gesellschaft. Gesellschaft kommt nicht von Gemeinin, das kommt von Sala, zusammen in einem Sala sein. Und Sala ist das alte germanische Wort für ein Saal oder ein Haus. Wenn ich ins Haus der Gesellschaft komme, dann muss ich natürlich gewisse Vorschriften und so weiter folgen, muss ich wissen. Da muss ich mich behalten, so wie man von mich verlangt. Das ist eigentlich diese ganze Diskussion in Frankreich über den Laienstaat, nicht? Der Laienstaat verbietet Religion nicht. Der Laienstaat sagt nur, das ist kein öffentlicher Raumsache. Das können Sie machen, das ist Gemeinschaft. Und man hat nichts gegen Gemeinschaften, die dürfen sich nicht verletzt fühlen dadurch in ihrer Identität. Aber haben Sie doch irgendwo eine Ahnung von das Doppelte der Identität, dass Sie in einer Gemeinschaft eine sozusagen intime Identität haben können, mit alles, was dazu gehört. Aber im öffentlichen Raum haben sie eine öffentliche Identität und das ist Gesellschaft, das ist in der Sala gehören. Und ich denke, das ist eigentlich sehr brauchbar wieder, diese Ansichten von der vergessenen Tönnies.
Ja, aber Tönnies Und die Soziologen wie Durkheim, die darauf aufbauen, dachten an den modernen Staat, Nationalstaat. Und da denkt man, die Gesellschaft kann aufgebaut werden mit einer Gemeinschaft, mit der nationalen Gemeinschaft. Die Idee des Nationalstaates ist also die kommunitäre Gestaltung bis zu einer Nation, die sich dann als Gesellschaft zum Ausdruck bringen kann im Staat. Und dieser Prozess ist historisch zu Ende gekommen heute. Ja, wir werden Gemeinschaften haben, aber multiple Gemeinschaften. Und die Gesellschaft baut sich also nicht auf einer Gemeinschaft auf, es sei denn, man ist ein Nationalist. Es sei denn, man gehört zum extrem zum rechten Flügel und bringt den rechten Flügel zum Ausdruck, dass eine Gemeinschaft dominiert über die anderen und das Recht auf einen Staat hat. Aber es ist natürlich auch schwierig. Es ist vielleicht auch ein Problem. Aber man muss die Gesellschaft nicht auf Grundlage einer nationalen Gemeinschaft sehen. Man muss die Gesellschaft als verschiedene Gemeinschaften sehen und den Unterschied sozialisieren. Das ist eine andere Art der Pädagogie, die da zum Zuge kommt. Medien etc. Ich glaube, eine der Regeln für Europa sollte sein, großen Ländern zu verbieten, kulturelle Produkte von außen zu übernehmen. John Wayne hat niemals Deutsch gesprochen. Und so müssen wir ihm auf Amerikanisch zuhören und das Ganze untertiteln. Deswegen sind wir in Flandern zum Beispiel multilingual, multikulturell ausgerichtet, weil wir wissen, dass unsere Kultur nicht universell ist. Die großen Länder meinen nun, die gesamte Menschheit kann wie wir werden, weil alles, was von außen kommt, angepasst wird. Es wird integriert in die eigene Identität. Das europäische Problem, das DNA-Problem der europäischen Einigung liegt hier. Es ist auf Mitgliedstaaten aufgebaut. Wir können die Gebiete, die Territorien nicht über nationale Regierungen vereinheitlichen. Märkte, Polizei, Kontrolle, Information, alles soll vereinheitlicht werden, aber nicht die Kultur. Es gibt keine europäische Universität, es gibt kein großes europäisches Museum, es gibt kein Kulturfestival auf europäischer Ebene. All das bleibt nationalistisch geprägt und kommt von den Mitgliedstaaten, von den Nationalstaaten. Und das ist ein Gründungsproblem, denn die Einigung, wenn es mit Finanzen Probleme gibt oder anderen Krisen, Waren, die nicht verteilt werden können, Flüchtlingen, dann kommt man zur mentalen Landkarte der Gemeinschaften wieder zurück mit Territorien und es gibt die Grenzen wieder um die Länder herum.
Ich unterbreche Sie ungern, Herr Korein. Mir fällt nur gerade ein, John Wayne im deutschen Fernsehen spricht er Deutsch. Das ist ganz überraschend.
Er hat nie Deutsch gesprochen.
Er spricht auch Französisch in Frankreich.
Er spricht in Frankreich auch Französisch. Wir müssen langsam zum Schluss kommen und deswegen noch einmal zu unserer Ausgangsfrage. Bevor wir uns jetzt in institutionellen Debatten, die in Brüssel immer gerne geführt werden, verlieren. Ich möchte noch mal auf die Frage nach der europäischen Identität kommen und die ganz einfache, aber vielleicht auch ganz schwierige Frage am Schluss stellen und Sie beide um eine Antwort bitten. Gibt es das, eine europäische Identität? Und wenn es das gibt, was verbindet den Bürger in Stockholm mit dem Bürger in Saarbrücken und was unterscheidet ihn von dem in Sydney? Herr Hertmanns.
Ich glaube, dass das Erste, was Europäer teilen, ist die Problematisierung der Identität, schon Jahrhunderte. Das ist typisch europäisch.
Das ist die klassisch dialektische
europäische Antwort. Das zu problematisieren. Sie sind ein richtiger Europäer, wenn Sie das problematisieren und kein Amerikaner zum Beispiel. Das heißt, dass unser geschichtliches Tiefbewusstsein ist schon irgendwo immer problematisiert worden. Und das ist auch die europäische Kultur gewesen immer, dass diese Differenzierung eigentlich unsere Lage war. Und wir müssen eigentlich nicht streben nach einer monotonen Identität und sagen, guck mal, die Amerikaner und die Chinesen, die haben eine richtige monotone Identität, wir streben auch danach. Nein, im Gegenteil, wir haben irgendwo etwas, das so differenziert ist und das muss eigentlich eine Evidenz sein. Das ist natürlich sehr elitär. Und da werden alle Populisten sagen, das ist, weil sie es ganz leicht haben, sie leben in diese kulturellen Obenschichten und da kann man leicht darüber reden. Ich denke noch immer nicht, ich bin 40 Jahre im Unterricht gewesen und ich glaube, dass man alle Leute, alle Bürger mit Ausbildung und emanzipatorischer Bildung das eigentlich erklären kann. Und dass wir sehr viel Arbeit und Verantwortlichkeiten haben in alle Schichten unseres Zusammenlebens mit dieser Informatisierung, dass Informationen, dass Auskünfte geben zu Leuten und die eigentlich zeigen, dass der europäische Raum, wann es so etwas gibt, Interessantes, weil wir eigentlich nicht gar wissen, was es ist, dass es ein Spielraum ist und dass man dort auch irgendwo eine Art von Freiheit hat, sich darin zu bewegen, ohne dass es oppressiv sein muss.
Herr Korain, die schwierigsten Fragen muss man am kürzesten beantworten. Wie ist das mit der europäischen Identität?
Meines Erachtens nach, wenn ich zum Ausgangspunkt, den ich vorbrachte, zurückkommen darf, wir brauchen etwas, mit dem wir uns identifizieren können. Möchten wir Europa bauen, und ich bin dafür, müssen wir etwas bauen und schauen, ob die Leute sich damit identifizieren können. Dann, Sartre hat recht, die Existenz kommt vor dem Bewusstsein dessen. Betrachten wir die Existenz Europas. Es ist nicht vertreten durch die Mitglieder der Mitgliedstaaten. In der Realität von Europa heute ist, dass 3/4 der Bevölkerung in Städten lebt, welche nur weniger als 20% der Fläche ausmachen. Alle anderen wohnen woanders. Die Realität ist also eine Dynamik zwischen Zentrum und Peripherie, organisiert in Flüssen zwischen Städten. Die Realität des europäischen Kontinents ist also nicht ein Territorium, sondern ein Netz. Ein Netz von hauptstädtischen Gebieten, die miteinander verknüpft sind. Wenn Sie mich nun fragen, was ist denn dann die Identifikation, die man hier den Menschen bietet? Nun, bieten sollte. Wir brauchen eine künstlerische, mentale Landkarte, welche diese Realität widerspiegelt. Dann sage ich, habe ich ein historisches Beispiel. Denn vor dem Nationalstaat gab es Städtenetze in Europa. Und die Wurzeln, was dort erfunden wurde, freie Künste, moderne Wissenschaft wurde entwickelt in diesen Städten, Individuen konnten entstehen, Verbände, Vereinigungen von Menschen, Organisationen, alles ist typisch europäisch. Warum Kapitalismus? Warum ist der Kapitalismus europäisch? Aufgrund dieses Kontextes. Ich sage also auch in meinen Schriften, die Urbanität ist ein postnationales Forum der Gesellschaft. Warum? Weil wir als städtische Menschen denken, der Fremde ist die Lösung und nicht das Problem. Und dies müssen wir lernen. Der Unterschied ist möglich. Wir brauchen Unterschiede für Kreativität, für Innovation. Also Gott sei Dank haben wir Fremde um die Ecke wohnen. Und Gott sei Dank sind wir nicht alle gleich, denn das wäre ja langweilig.
Herr Korain, Herr Hartmanns, ganz herzlichen Dank. Identität wird konstruiert und ist konstruiert worden. Das ist der zentrale Satz, auf den Sie beide immer wieder zurückgekommen sind. Mit dem Blick auf europäische Identität und auf diejenigen, die eine europäische Identität wollen, ist das eine gute Nachricht, weil es möglich ist, wenn ich Sie beide richtig verstehe. Aber es bleibt noch viel Arbeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich und verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank.